6. Mai 2013. Im Blitzlichtgewitter im Schwurgerichtssaal des Münchner Strafjustizzentrums steht eine schlanke Frau im schwarzen Hosenanzug. Von Anfang an ist Beate Zschäpe der Mittelpunkt des Verfahrens. War sie Mitglied einer terroristischen Vereinigung namens NSU? Ist sie mitverantwortlich für 10 Morde, 2 Bombenanschläge und 15 Raubüberfälle? Nein, sagt Wolfgang Heer, einer von 3 Pflichtverteidigern, mit denen Zschäpe ins Verfahren startet.
Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass Frau Zschäpe Mittäterin an den Taten war. Wir ziehen dies grundsätzlich in Zweifel.
Zschäpe schweigt. Carsten S., einer von 4 mitangeklagten mutmaßlichen NSU-Unterstützern, nicht. Er, der sein Gesicht mit einem Kapuzenpulli vor den Kameras verbirgt, ist der Kronzeuge der Anklage. Er räumt ein im Jahr 2000 eine Pistole mit Schalldämpfer an die untergetauchten Neonazis Mundlos und Böhnhardt übergeben zu haben. Mutmaßlich jene Cesca-Pistole, mit der 9 von 10 NSU-Morden begangen wurden. Carsten S. sorgt auch für einen Paukenschlag, als er aussagt, Mundlos und Böhnhardt hätten Andeutungen auf einen Bombenanschlag gemacht. Die Angaben des Kronzeugen passen zu einer Explosion in einem Nürnberger Lokal 1999. Der sogenannte Taschenlampenanschlag gilt mittlerweile als erste bekannte Tat der Terrorzelle. Der Prozess beschäftigt sich zunächst mit der Brandstiftung in der letzten Wohnung des Neonazi-Trios in Zwickau. Die Beweislast gegen Zschäpe ist hier erdrückend. Danach befasst sich das Gericht mit den 10 Morden. Das Grauen zieht ein in den Verhandlungssaal. Schreiend liegt der Vater des in Kassel ermordeten Halit Yozgat auf dem Boden vor der Anklagebank und schildert, wie er seinen sterbenden Sohn fand. Beate Zschäpe starrt an die Wand. Die Angehörigen beschreiben auch, wie sie unter den falschen Verdächtigungen der Mordermittler litten. Zum Beispiel Gamze Kubaschik, deren Vater in Dortmund erschossen wurde.
Mein Vater hatte durch die Polizei dann einen schwarzen Fleck, weil es einfach Gerüchte kam durch die Polizei. Es war wirklich so, dass wir kaum auf die Straße gehen konnten, weil es nur getuschelt wurde.
Nach den Mordanschlägen befasst sich das Gericht mit dem Umfeld des Trios aus Mundlos, Böhnhardt, Zschäpe und der Zeit im Untergrund. Zahlreiche Zeugen aus der Neonazi-Szene eiern im Gerichtssaal herum, können sich an frühere Aussagen plötzlich nicht mehr erinnern und strapazieren die Nerven der Prozessbeteiligten, zum Beispiel von Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann.
Wir müssen so lange fragen, bis wir Antworten bekommen. Wir können uns gerade in diesem Prozess nicht mit Schweigen und Ausweichen begnügen.
Die Anwälte der Opferangehörigen stellen im Prozess zahlreiche Beweisanträge, um Fragen nachzugehen, die ihre Mandanten bis heute quälen. Wie wählte der NSU seine Opfer aus? Bestand die mutmaßliche Terrorzelle wirklich nur aus 3 Mitgliedern? Welche Rolle spielten die verschiedenen Verfassungsschutzbehörden? Anwalt Mehmet Damagüler vertritt Angehörige von 2 NSU-Mordopfern.
Wir haben immer wieder in diesem Verfahren gesagt, dass wir Interesse haben an einer Aufklärung, nicht so sehr darum, wer welche Strafe bekommt. Wir haben hier nie Vergeltung oder harten Strafen gefordert.
Ein kleiner Trupp der rund 60 Opferanwälte hat sich mit großer Akribie tief in das Thema verbissen, will zusätzliche Akten sehen, löchert Zeugen über Stunden mit Fragen. Das Gericht kommt dieser Strategie der Nebenklage zum Teil nach. Die Beweisaufnahme wird auch dadurch länger. Hinzu kommen Befangenheitsanträge verschiedener Angeklagter gegen das Gericht und natürlich Beate Zschäpes Streit mit ihren Verteidigern. Zschäpes Schweigestrategie beginnt im Sommer 2014 zu wackeln. Sie entzieht ihren bisherigen 3 Pflichtverteidigern das Vertrauen, will sie loswerden. Doch um den Prozess nicht zu gefährden, entlässt das Gericht die Anwälte nicht aus dem Mandat. Selbst dann nicht, als sie darum bitten. Wolfgang Heer.
Wir hatten mehrfach in der Hauptverhandlung und außerhalb dargelegt, dass wir uns nicht mehr in der Lage sehen, die Mandantin vernünftig, effektiv zu verteidigen.
Zschäpe lässt sich von 2 weiteren neuen Anwälten vertreten und im Dezember 2015 schließlich eine Erklärung verlesen. Zschäpe berichtet, dass Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt die 10 Morde und 2 Bombenanschläge begingen. Sie selbst habe aber immer erst im Nachhinein von den Taten erfahren und diese abgelehnt, lässt Zschäpe ihren Anwalt verlesen. Aus emotionaler Abhängigkeit von Uwe Böhnhardt will die Hauptangeklagte nicht in der Lage gewesen sein, sich von ihren mordenden Gefährten zu trennen. Das Versenden der Bekenner-DVDs des NSU und die Brandstiftung in Zwickau räumt Zschäpe ein. In der Folge beantwortet sie auch Fragen des Gerichtes, schriftlich. Opferanwälte wie Sebastian Schamer halten die Angaben der Hauptangeklagten für eher unglaubwürdig.
Frau Zschäpe setzt sich immer wieder in Widersprüche zu den eigenen vorherigen Erklärungen, in Widersprüchen zu Zeugen, zur Aktenlage. Es wird immer absurder und immer widersprüchlicher. Ich glaube, Frau Zschäpe hat sich mit ihrem Erklärungsverhalten hier überhaupt keinen Gefallen getan.
Insgesamt zweimal, zuletzt wenige Tage vor dem Urteil, spricht die 43-Jährige selbst, drückt ihr Mitgefühl mit den Opferangehörigen aus, erklärt mit rechtsradikalem Gedankengut abgeschlossen zu haben und bittet darum, sie nicht für etwas zu verurteilen, das sie nicht getan habe. Zu diesem Zeitpunkt hat Bundesanwalt Herbert Diemer im Plädoyer der Anklage längst lebenslange Haft wegen Mittäterschaft an den Morden und Anschlägen gefordert.
Ich meine, dass klar geworden ist, dass es sich bei der Angeklagten tatsächlich um einen eiskalt kalkulierenden Menschen handelt, dem Menschenleben zur Durchsetzung ihrer wirtschaftlichen und ideologischen Ziele keine Rolle spielen und dass sie auch eine bedeutende und eine wichtige Rolle in der terroristischen Vereinigung NSU gespielt hat.
Zschäpes Verteidiger fordern einen Freispruch vom Vorwurf der Mittäterschaft. Ihr neuer Pflichtverteidiger Matthias Grasel erklärt, seine Mandantin sei nur für die Brandstiftung in Zwickau und für die Beihilfe an den Raubüberfällen zu bestrafen, aber nicht für eine aktive Beteiligung an den Morden und Bombenanschlägen.
Ich halte die Beweiswürdigung und auch die rechtliche Beurteilung durch die Bundesanwaltschaft für unzutreffend. Eine Mittäterschaft kann hier nicht entsprechend der gesetzlichen Anforderungen begründet werden.
Für die vier mitangeklagten mutmaßlichen NSU-Unterstützer, wie den Jenaer Ex-NPD-Politiker Ralf Wohleben, beantragt die Anklage langjährige Haftstrafen. Für Opferanwältin Antonia von der Behrens ist klar, dass Wohleben bei der Beschaffung der mutmaßlichen Haupttatwaffe half.
Er wusste, was die drei mit dieser Waffe anfangen. Und daraus ergibt sich ganz klar der Vorsatz von Ralf Wohleben.
Dessen Verteidiger Freispruch fordern und das Gericht für befangen erklären. Stefan Hachmeister, Verteidiger des mutmaßlichen NSU-Unterstützers Holger G., wirft nach seinem Plädoyer die Frage auf, ob sein Mandant mit einem fairen Urteil rechnen kann.
Es dürfte, glaube ich, nicht verborgen geblieben sein, dass dieses Verfahren einen ganz enormen Druck ausgelöst hat, also Druck auf das Gericht ausgelöst hat. Also es war irgendwie von Anfang an klar, so ist zumindest die Wahrnehmung unseres Mandanten gewesen, dass die Richtigen eigentlich schon gefunden wurden und es nur darum ging, sie dann auch möglichst hart zu bestrafen.
Die mutmaßlichen NSU-Helfer auf der Anklagebank müssen mit harten Urteilen rechnen. Im Mittelpunkt wird am Ende des Verfahrens allerdings wieder Beate Zschäpe stehen und die Frage: Mittäterin oder Mitläuferin?